Jerusalem, 33 nach Christus. Einige Frauen sitzen im Kreis auf geflochtenen Strohmatten. Sie haben sich in Decken und Mäntel gehüllt, denn es war kühler geworden zur Nacht. Stille erfüllt den Raum. Maria aus Magdala und die Mutter des Josef setzen an der Feuerstelle mit Strohholzscheite in Brand. Die Frauen haben Wein und Wasser herbeigeholt, einen flächig gebackenen Brotlaib, stellen alles nebeneinander auf den Boden. Jemand spricht ein Gebet zur Mahlzeit. Das Brot wird verzehrt, der Wein getrunken. Dann wieder diese reglose Stille. Nur das Holz knistert in der Kaminecke. Die Stille ist nach den aufregenden, schlimmen Erlebnissen der Tage zuvor wohltuend. Aber die Gedanken an die Gewalt der letzten Tage lassen sich nicht abschalten. Sie fühlen sich ohnmächtig, ausgeliefert. Maria Magdalena sieht das Bild des verstorbenen Meisters, wie es in der Gruft des Josef von Arimathäa liegt. Josef hatte mit einem Diener den Toten vom Kreuz abgenommen, in weiße, kostbare Leinwand gehüllt. Dann trugen sie ihn in den nahegelegenen Garten, an dessen Ende das Grab wie eine Höhle in den Kalkfelsen hineingehauen war. Maria hatte es übernommen, den Toten im Schein einer Fackel aufzubahren, unterstützt von der Mutter des Josef. Sie hatten, dem Brauch entsprechend, seine Hände und Füße mit Streifen aus Leinwand umwickelt. Dann waren sie niedergekniet, hatten behutsam das Gesicht des Meisters gereinigt, als müssten sie alle Schläge und alle giftige Bosheit, denen er ausgesetzt war, vorsichtig fortwischen. Schließlich erhoben sie sich wieder. Sie wussten nicht, wie es ihnen geht, ob sie beten sollen, ob sie weinen sollen. Marias Schulter wurde von einer Hand berührt. Josef schob sie vorsichtig ins Freie. Die beiden Männer rollten ächzend einen Stein vor die Öffnung, löschten die Fackel, um die Stätte unbemerkt verlassen zu können, und traten mit den Frauen den Rückweg zur Stadt an. Grußlos waren sie auseinandergegangen. Jetzt mit den Frauen am Feuer blickt Maria nachdenklich in die Runde der ihr doch so vertrauten Gesichter. Ein Rest, der übrig geblieben war. Alles Frauen aus der Provinz, aus Galiläa, jede mit ihrer eigenen Geschichte und auch irgendwo mit einem Riss in ihrer Lebensgeschichte. Heraus aus alten Verhältnissen, hinein in die Gemeinschaft mit dem Meister, mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Da war Maria, die Mutter des Josef, mit der sie vorhin auf dem Grundstück des Josef gewesen war. Johanna, die Frau des Chusa, eines einflussreichen und begüterten Beamten. Er stand in den Diensten des Königs Herodes. Sie war wohlhabend, Befehlen gewöhnt. Sie hatte alles preisgegeben. Sie hatte sich für ein Leben in Armut und Heimatlosigkeit entschieden, einfach nur, um Jesus nahe zu sein, um in dieser Gemeinschaft zu sein. Dann war dabei Maria, die Mutter des Jakobus, sowie Maria, die Frau des Klopas, und endlich Salome, die Jüngste im Kreis. Sie selbst, Maria Magdalena, war in Magdala zu Hause gewesen, am Westufer des Sees Genezareth. Magdala, wörtlich die Fischburg, eine blühende, geschäftige Stadt oder Ortschaft mit dem umfangreichsten Fischereigewerbe weit und breit und auch lebhaftem Handel. Anziehungspunkt für Gäste, auch für Geschäftsleute aus dem Westen, auch aus den hellenistischen Siedlungen des Nordens. Magdala galt als leichtlebig, sorglos, mit mächtig verwilderten Sitten. Römer und Griechen waren dort sesshaft geworden unter der einheimischen Bevölkerung, auch Fremde aus kleinasiatischen Provinzen, und die brachten ihre Gewohnheiten, die brachten ihren Lebensstil und auch ihre Religiosität mit. Außer der Synagoge gab es, wenn auch etwas abseits gelegen, eine beliebte und berüchtigte Kultstätte des Attis. Dort gab es ausschweifende, exzentrische Kultfeiern. Kultdirnen, meist Sklavinnen von weit her, spielten dabei eine wichtige und beliebte Rolle. Maria war Waisenkind aus mittellosen Verhältnissen. Sie wurde der Vormundschaft eines geldgierigen Verwandten unterstellt. Bald schon zwang der sie in das Milieu dieses Attiskultes, in diesen Dunstkreis von Rausch und Prostitution. Sie hatte sich gefügt. Sie hatte die Aufgabe erfüllt und überlebt, indem sie ihr Herz stumpf machte und ihre Seele abzutöten begann. Und das ging so fort über Jahre. Und dann folgte der Zerfall, rasch, unaufhaltsam. Ihr Körper zehrte ab. Sie verweigerte teilweise jede Nahrungsaufnahme, wurde schwächer, hinfälliger. Körper, Seele und Geist waren stumpf, teilnahmslos und hinfällig geworden, gleichgültig. Um sich überhaupt noch zu spüren, begann sie sich selbst zu verletzen, blutig zu ritzen. Ihr Ziehvater versuchte ihr das grob auszutreiben, Nachbarn rieten sie zu fesseln, Heilkräuter wurden verabreicht, kalte und heiße Umschläge, aber nichts half. Im Ort hieß es, sie sei von einer Horde schlimmster Dämonen besessen. Man wisse ja die Ursache dafür schließlich. Aber dann hatte eine Frau aus der Nachbarschaft begonnen, sich rührend um sie zu kümmern. Hatte sie gepflegt, hatte an ihrem Lager gewacht, sie begleitet in ihrer Agonie. Eines Tages, als Maria ein wenig gestärkt schien, hatte die Nachbarin sie ermuntert, aufzustehen. Sie wollen hinüber nach Kapernaum gehen, 10 Kilometer entfernt, aber ein Esel stehe bereit für sie. So werde sie die Wegstrecke bewältigen. In Kapernaum halte sich zurzeit ein Prophet auf, Jesus von Nazareth. In seiner Nähe würden Kranke auf unerklärliche Weise gesund. Den wollten sie gemeinsam aufsuchen. Wenn es überhaupt noch Hilfe gäbe für ihren Körper und für ihre kranke Seele, dann dort. Sie würden Kapernaum schon erreichen. Maria hatte zugestimmt zu dieser beschwerlichen Reise. Sie waren eben auf dem Markt in Kapernaum eingetroffen, als sich ihnen schon eine Traube von Menschen näherte. Die bedrängten alle einen Mann in der Mitte, bemüht, seine Hände zu fassen, sein Gewand zu berühren, ein Wort von seinen Lippen aufzunehmen. Einige Leute aus der Gefolgschaft schirmten ihn notdürftig ab. Das musste er sein, der Prophet aus Nazareth. Maria beobachtete die Gruppe gespannt. Dann liefen zwei Frauen herbei, offenbar derbe Fischersfrauen vom Seeufer. Sie steckten in stinkenden, klebrigen Arbeitsklamotten und trugen ihre nackten Kinder auf dem Arm. Als sie die Ansammlung erreichten, hielten sie ihre schreienden Kinder in die Höhe und riefen lautstark, der Mann aus Nazareth möge sie berühren und möge sie segnen. Da machte sich Unmut breit unter den Schülern Jesu. Sie nannten die Frauen schamlos und dreist. Aber dann schaffte Jesus sich Raum, schritt auf die Streitenden zu. Ärgerlich befahl er seinen Jüngern, die Frauen mit ihren Kindern in Ruhe zu lassen. Erschrocken waren die Frauen, aber er redete ihnen freundlich zu und segnete die Kinder in ihren Armen. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er. Wehrt sie nicht ab, ihnen gehört das Reich Gottes. Und wer nicht dazu findet, das Reich Gottes anzunehmen wie ein Kind, der findet es gar nicht. Als Maria mit Jesus auf dem Markt von Kapernaum zusammentraf, ahnte sie noch nicht, was der ihr einmal bedeuten würde. Jetzt, weniger als ein Jahr darauf, war er schon tot. Sie hatte geholfen, ihn zu Grabe zu tragen. Ihn, der sie selbst wie aus einem dumpfen, tödlichen Grab hervorgeholt, zum Leben erweckt hatte, zu der Würde eines Menschen aufgerichtet. Das war nicht mit einem Schritt getan. Sie wollte sich ihm anfangs auch keineswegs anvertrauen. Sie wollte sich niemandem anvertrauen, sie war misstrauisch. Sie hatte sich zwar wie ein Kind bei der Hand nehmen und vor ihn hinstellen lassen, ihre Freundin bat den Meister um Barmherzigkeit, um seinen Segen, ähnlich wie die Fischersfrauen zuvor für ihre Kinder, aber sie hatte sich eigentümlich geschämt. Sie hatte sich die Kraft gewünscht, davonzulaufen und nie wieder so unter Menschen stehen zu müssen. Aber gleichzeitig wusste sie, dass sie schwach war, unbeholfen, wehrlos, auf das Erbarmen angewiesen, genauso wie ein Kind. Lass die Kinder zu mir kommen, das halte in ihr nach. Dieses freundliche Echo, haltet die Kinder nicht fern von mir, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Jesus sah sie an. Sie senkte sofort den Blick, guckte verstört zu Boden und doch wieder hoch, denn er wich ihr nicht aus. Keine wegwerfende Geste, mit der er sich über sie hinwegsetzte, wie sonst alle Männer. Er war doch Prophet. Er müsste doch wissen, was sie für eine war. Er musste doch sehen, was ihr Leben geprägt und sündig und kaputt gemacht hat. Es kam mir vor, als wenn sich auf ihrem Gesicht, ihren Händen, ihren Kleidern dieser ganze verhasste Lebenswandel ablesen ließe. Aber er wich ihr nicht aus. Behutsam nahm er ihre Hand und nahm sie einfach mit. Und dann war sie bei ihm geblieben und bei den Jüngerinnen und Jüngern, die ihn begleiteten. Sie wurde ohne Umschweife einbezogen in ihre Versammlungen, ihre Gespräche. Sie durfte in der Nähe des Meisters bleiben, ihn hören, mit ihm reden. Unfassbar für eine Frau und dann noch für eine wie sie. Sie spürte Respekt, Wärme, ja Liebe und begann langsam zu erwachen. Langsam funkte das Leben wieder auf. Ein allmählicher, aber stetiger Vorgang, wie eine lange Genesung nach einer tödlichen Krankheit. Tag für Tag spürte sie, wie sie zu Kräften kam und wie sie ihre ängstliche Scheu und diese Unsicherheit ablegte. Sie war eine Dirne gewesen und hatte sich gefügt. Sie war gewohnt, dass ihr Körper vermietet wurde, ein Stück Eigentum, mit dem der Besitzer nach Belieben verfuhr. Von ihrem Stiefvater und Zuhälter kannte sie nichts außer Beschimpfung und Misshandlung. Nach ihren Träumen, nach ihren Wünschen hatte bislang noch keiner gefragt. Menschliche Empfindungen wurden ihr gar nicht zugetraut. Sie war ein mäßig wertvoller Gegenstand und Gegenstände sind nun mal tot. Und weil sie schon so lange keine Achtung mehr erfahren hatte, hatte sie auch aufgehört, sich selbst zu achten. Ein lebloses, verachtetes Werkzeug. Jetzt, im Schülerkreis des Jesus von Nazareth, erwachte sie zu neuem Leben. Man hatte sie eingeladen und nicht genötigt, wie sie das gewohnt war. Man redete mit ihr. Man schaute sie dabei an. Man lächelte. Und vor allem, man stellte kein Verhör an mit ihr, durchwühlte nicht neugierig alle Winkel ihrer Vergangenheit, verlangte keine Rechenschaft, stellte sie nicht bloß vor anderen und sich nicht selbstgerecht über sie. Sie war eine von ihnen, kein Fremdling, nicht einmal Gast, Freundin vielleicht. In der Gemeinschaft des Nazareners erfuhr sie, was Vergebung bedeutet, und eine Art persönliche Auferstehung. Jesus erzählte von dem Vater im Himmel und manchmal fühlte sie sich wie seine geliebte Tochter. Mehr als Freundin. Sie erlebte auch die Empfindsamkeit ihres Körpers neu und die Empfänglichkeit ihrer Seele und sie begann das Licht zu lieben und manche Orte am See, die sie besuchten. Menschen, mit denen sie zusammentraf, ging sie immer seltener verwirrt aus dem Weg. Manchmal konnte sie sich ihnen geradezu zuwenden und konnte plötzlich auch in ihren Gesichtern die Not und Sorge nachempfinden, die sich dort abzeichnete. Maria hatte sich verwandelt. Sie war vom Tod zum Leben erwacht, befreit von 7 Dämonen, die sie befallen und in ihr gewütet hatten, wie die Leute am See gerne sagten. Jerusalem. Die Frauen beschließen, diese Nacht noch einmal gemeinsam zu verbringen. Am nächsten Morgen wollen sie sich trennen. Es ist kaum zu erwarten, dass die Behörden mit ihrer ständigen Angst vor Anschlägen in der Stadt länger dulden würden. Wie schnell die Soldaten zupacken konnten, das hatten sie jetzt gesehen. Einige von ihnen wollten zurück nach Galiläa, in die Provinz. Andere, unter ihnen Maria von Magdala, wollten sich so gut es geht in Jerusalem verbergen. Aber jetzt verbringen sie die letzte Nacht gemeinsam im Kreis sitzend, schweigend wie in einem lang anhaltenden Gebet. Man spricht ein Psalmwort, eine andere zitiert einen Propheten. Irgendwann dämmert der Morgen durch die engen Fensterschlitze herein. Und der Tag bringt raschen Aufbruch. Wünsche für eine gute Reise und ein Wiedersehen in Galiläa. Maria streift in den Gassen umher, nahezu ziellos, denn es schwingt etwas Hoffnung mit, den Aufenthalt des Petrus zu erfahren. Irgendwie ist der Kontakt zu ihm unglücklich abgerissen. Mit Salome und Maria, der Mutter des Jakobus, vereinbart sie tägliche Zusammenkünfte, damit man sich nicht aus den Augen verliert. So lässt sich die Einsamkeit des Tags besser ertragen. Es ist der Sabbat des Passafestes. Festpilger bevölkern die Straßen, die Luft ist erfüllt von Opferbratengeruch und dem herben Aroma der Kräuter. Maria fühlt sich fremd unter all den Feiernden. Es ist ein Fest, aufwendig und intensiv, wie es jedes Jahr gefeiert wird, aber die Tragödie des Vortags scheint das alles zu überdecken. Der Nazarener ist schon Vergangenheit. In Gesprächsfetzen, die sie aufschnappt, ist nie die Rede von ihm. Sein Leben ist ausgelöscht, als hätte es ihn nie gegeben. Menschen vergessen so schnell. Um am Leben zu bleiben, wirkt man die Erinnerung ab, verdrängt Schuld, Versagen, aber auch Trauer und Tod. Gegen Abend trifft Maria am vereinbarten Ort mit Salome und der Mutter des Jakobus zusammen. Sie verabreden sich wieder für den folgenden Morgen. Sie wollen noch einmal die Grabstätte des Meisters besuchen, vor Sonnenaufgang, um möglichen Verfolgern zuvorzukommen, wollen Blumen mitbringen, einige Grabbeigaben, die in der Hektik der ersten Grablegung nicht zur Hand waren. Im Morgengrauen verlassen sie die ummauerte Umstadt, unbehelligt von den Wachen. Wandern hinüber zum Garten des Josef von Arimathäa unterhalb des Hügels Golgatha. Zum ersten Mal seit dem Tag des Gerichts über Jesus von Nazareth spürt Maria so etwas wie eine unruhige Erwartung. Da mischt sich etwas in ihre Trauer, das sie nicht so richtig deuten kann. Heimlich beobachtet sie ihre Begleiterinnen, die schweigend neben ihr gehen, aber in ihren Gesichtern kann sie nichts erkennen. Sie sind undurchdringlich in sich gekehrt. Zögernd stellt sie die Frage, wie sie es anstellen können, den wuchtigen Stein von der Graböffnung wegzuwälzen. Man werde sehen, sagen sie. Die Sonne ist inzwischen über den Hügeln im Osten aufgestiegen. Sie taucht das zerklüftete Land in goldene Farbe. Maria beschleunigt den Schritt. Sie erreicht das Gartengelände des Josefs als erste diese innere Unruhe. Dann bleibt sie stehen. Sie ist völlig außer Atem, sucht nach Halt. Der Boden unter ihr scheint förmlich zu wanken. Denn vor ihr der Fels, die Gruft in der Mitte, der Eingang unverschlossen. Der mächtige Stein, der die Grabstätte vor Tieren und ungebetenen Besuchern schützen soll, liegt abseits in einer Mulde. Wer hat das getan? Wer kann das schaffen? Maria ergreift die Hände ihrer Begleiterinnen, die sind inzwischen angekommen und auch wie gelähmt stehen geblieben. Endlich nicken sie einander zu, schöpfen Mut, vorsichtig betreten sie die Grabstätte. Das ist wie so ein Grat zwischen Leben und Tod, zwischen Himmel und Hölle. Ihre Gedanken sind in einem verwirrenden Strudel, aber auf sonderbare Weise hellwach. Langsam gewöhnen sich ihre Augen an das Dunkel in der Gruft. Sie meinen, eine weiße Fläche zu erkennen, dann die Umrisse einer Gestalt. Ganz deutlich hören sie eine Stimme, die ruhig zu ihnen spricht: Seid ohne Furcht. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den man gekreuzigt hat. Aber er ist nicht hier. Gott hat ihn auferweckt. Seht da den Ort, wo ihr selbst ihn bestattet habt. Er ist leer. Darum geht. Sagt es den Jüngern. Man sucht den Lebendigen nicht bei den Toten. Ein Augenblick krallen sich die Hände der Frauen schmerzhaft ineinander. Dann lassen sie sich los, stürzen aus der Gruft ins Licht mit entsetzten, mit fassungslosen Gesichtern. Hastig stolpern sie den Weg entlang zum Gartenausgang, wenden sich nicht noch einmal um. Erst jenseits der Talsohle verlangsamen sie ihren Schritt und sinken erschöpft zu Boden. Wagen es kaum, sich anzusehen, aus Furcht, da könnte sich auch etwas verändert haben. Eine Veränderung, die sie selber erreicht und sie vielleicht entfremdet. Ihre Atem keuchen, ihre Stimmen versagen. Erstmal wird kein Wort gesprochen. Maria ist völlig überwältigt von dem, was sie erlebt hat. Sie ist dem nicht gewachsen. Sie hat keine Worte, keine Begriffe dafür. Das Unerhörte macht nur sprachlos, hilflos. Sie ist bis ins Mark erschrocken. Erschrocken von dieser göttlichen Intensität, von dieser lebendigen Macht. Ist es nicht Gott, der tötet und lebendig macht? Maria, kommen diese biblischen Sätze in den Sinn. Ist es nicht Gott, der die Macht hat, aus dem Staub zu erheben? Was niedrig ist oder niedrig gemacht von Menschen, kann Gott es nicht aufrichten, nicht erhöhen, nicht zu sich ziehen? Hatte sie es nicht selbst erlebt? Ist es nicht auch die lebendige, überraschende Erfahrung in ihrer persönlichen Geschichte? Sie war selbst verloren und tot, in der mörderischen Gewalt von 7 Dämonen, wie es hieß. Und sie hatte eine Heimkehr ins Leben gefunden, eine Auferstehung aus dem Tod. Die Worte, die sie vorhin an der Grabstätte des Meisters vernommen hat, sind ihr geblieben. Jetzt klingen sie nach, jetzt füllen sie sie aus. Es sind Worte von Leben, vom Auferstehen, von Jesus, dem Meister, der sie geliebt, den sie zu Grabe getragen hatten und der jetzt fort war. Sie gewinnen neue Kraft. Maria hilft ihren Begleiterinnen auf die Füße. Sie umarmen sich wortlos und wenden sich der erwachenden Stadt zu, deren Mauern und Zinnen jetzt einladend in der Morgensonne leuchten. Sie haben eine Botschaft an die Jünger zu überbringen. Unbedingt, ganz dringend. Es ist Ostern geworden.